Die neue Reihe, die wir startet heute Morgen, Feuer oder Asche. Einige werden sicher kennen, wie ihr Glaubensleben, ihr Leben mit Jesus so also richtig brennend, feurig gestartet ist. Da war Freude, da war Begeisterung, Überzeugungskraft, da waren grosse Ideen, was man alles für das Evangelium könnte machen. Da war grosse Einsatzbereitschaft und das hat man abgespürt. Also ein feuriger Christ. Ja, da ist etwas anderes passiert in dem Leben drin. Da ist Feuer drin gekommen. Andere haben gespürt, Feuer ist eine Wärme. Da ist Interesse an anderen, da ist Liebe zu anderen, da kann man sich wärmen, da fühlt man sich wohl bei dem. Feuer ist ja auch Helligkeit. Ja, das ist ein Mensch, wo Hoffnung reinbringt, wo Licht reinbringt. Das Feuer hat brennt und brennt und vielleicht sind auch bei dem feurigen Christen ein bisschen Funken gesprüht und das hat wieder andere, die ein bisschen zu nahe gekommen sind, ein bisschen das T-Shirt versenkt, oder? Ein bisschen Löcher drin. Aber immerhin, es ist Feuer gewesen. Und dann sind die Zeiten gekommen, da ist vieles gelaufen, der Wind hat ein bisschen geblaset und es sind andere Sachen so gekommen, die auch noch halt wichtig waren. Das Feuer hat keinen Nachschub mehr bekommen, kein Holz hat man draufgelegt. Es ist immer kleiner geworden, es hat nicht mehr so gewärmt, es hat nicht mehr so geleuchtet, es ist kalt geworden. Es ist ausbrennt. Feuer oder Asche? Ja, eben, es gibt ja viele, die dann vielleicht auch unter uns jetzt das Gefühl haben, oh, vielleicht ist nur noch mehr Asche. Aber es könnte ja auch sein, dass unter der Asche noch ein bisschen Glut ist. Und dass man die Glut könnte dann zu neuem Feuer, wenn man da die richtigen Scheitel drauflegt, zu neuem Feuer erwecken. Natürlich schon ganz klar, wir können das Feuer nicht machen. Es ist Feuer vom Heiligen Geist. Feuer ist ein Element, das Gott geschaffen hat, wie man das Wasser nicht selber schaffen könnte. Aber man könnte doch vielleicht Scheitel auflegen. Und vielleicht ist die Sehnsucht in dir innen immer noch ein bisschen da. Bist vielleicht schon ein bisschen abgelöscht als Christ, oder? Aber denkst gleich, also Gottes Liebe ein bisschen mehr zu erfahren. Gottes verändernde Kraft ein bisschen mehr zu spüren. Das wäre doch noch etwas. Ich habe mich hinter das Thema gewagt, auch und hinter den herausfordernden Bibeltext dann auch in der Apostelgeschichte, weil ich immer wieder Phasen hatte, in meinem Pastoren-Dasein, in meinem Leben drin, ja, vor allem mit den Krisen, wenn der Wind das fast ausblaset, wo ist meine Leidenschaft? Wo ist meine Freude an Jesus? Oder ist es einem eigentlich ziemlich verleidet und man würde lieber alles an den Nagel hängen. Es wird dann nach der Predigt auch die Möglichkeit sein, zum Gebet in Anspruch zu nehmen. Einfach wenn du jetzt spürst, okay, das ist ein Thema für mich, da spüre ich, dass dieses und jenes mir das Feuer ausgelöscht hat, da will ich dran mit jemandem darüber reden und darüber beten. Wir gehen jetzt in die Gegenüberstellung hinein. Paulus versus Demas ist ja, die Reihe hat immer wieder Gegenüberstellung. Sabrina predigt heute Morgen drinnen über den David, die Gegenüberstellung vom Saul. Einfach, es zeigt einmal, es gibt beides. Und indem, dass man es gegenüberstellt, wird das Bild ein bisschen schärfer von einem Christ, der leidenschaftlich ist. Wir gehen jetzt also zuerst zum ersten Gliederungspunkt, zu der Lebenseinstellung von Paulus, Lebens als göttlicher Auftrag. Da ist die Hauptbibelstelle, die wir auch vom Zettel drauf haben. ist Apostelgeschichte 20, Vers 24. Doch es liegt nichts an meinem Leben. Mein mehr persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und deinen Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Könnte man sagen, der Vers ist entstanden, so sein Lebensmotto, seine Leidenschaft, die er da ausdrückt in der Situation, wo er auf Reise war, auf der Reise nach Jerusalem mit dem Schiff, um dort in Jerusalem eine grosse Spende für die Hungernden zu übergeben. Und der Heilige Geist hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das dann der Zeitpunkt wird sein, wo irgendwie Gefängnis und Leiden auf ihn wartet. Auf der Durchreise hat der Paulus noch Abschied nehmen von der Gemeindeleitung in Ephesus. Sein Schiff hat gehalten in Milet. Wahrscheinlich musste er das Schiff wechseln, auf ein neues warten, hat nicht genau gewusst, wann das fährt. Und so hat er die Gemeindeleitung jetzt beordert, auf Milet zu kommen und ihnen noch gewisse Abschiedssachen zu sagen. Jetzt hat er aber in dieser ganzen Rede in Apostelgeschichte 20 nicht gesagt, schaut, ich gehe jetzt. Und jetzt denkt jetzt daran, was mir wichtig war. Schaut, ich hatte gewisse Strategien im Gemeindebau. Ich hatte gewisse Visionen für die Gemeinde in Ephesus. So müsst ihr es weitermachen. Ich habe gewisse wichtige Strukturen entwickelt da in meinen anderen Gemeinden. So müsst ihr es machen. Nein, es ist ein grosser Einblick in sein Herz. Das Herz von einem Missionar, das Herz von einem Gemeindegründer und nicht seine Strategie und wie er das alles gemacht hat. Also das Wichtige ist, so spüren wir schon aus dem raus, es ist die Haltung, das Feuer, die Leidenschaft, die zählt und nicht einfach, dass man Sachen so macht und nach dem Muster macht, sondern die Leidenschaft. Und jetzt also so, seine Leidenschaft, die betet Begriff, dann Vers 24, da geht es um einen Lauf vollenden und einen Auftrag erfüllen. Lauf vollenden, das kommt schon an anderer Stelle vor, das braucht er immer wieder. Ganz am Schluss, wo er den 2. Timotheusbrief schreibt, mein Leben ist wie ein Lauf. Ja, so, das gibt ganz verschiedene Läufe, ja, oder? Es gibt 400 Meter einfach so rennen, oder? Und es gibt dann noch einen Lauf mit Hürden auf diesen 400 Meter. Es gibt Marathonläufe, der Zürich-Marathon. Es gibt aber auch den Jungfrau-Marathon, oder? Der geht dann noch ein bisschen bergauf, oder? Aber wichtig ist so ein Lauf, es ist ganz individuell verschieden, was man da für einen Lauf hat, oder? Aber du kannst jetzt da beim 400 Meter nicht einfach quer über die Wiese laufen, dass du eine Runde besser bist, oder? Du musst eine Strecke nach, zum Ziel. Und so hat jeder von uns, der Jesus Christus glaubt, einen Lauf vor uns, wo er muss Schritt für Schritt abspulen. Ich kann nicht einfach die Abkürzung nehmen oder sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Das Ziel soll zu mir kommen, oder? Ich gehe nicht zum Ziel, sondern das Ziel wäre auch eine Idee, oder? Ja, es ist ein interessantes Bild für unser Leben. Und wenn wir so einen Lauf denken, oder so, dann wird immer wieder im Radio, Fernsehen oder so, wie lange das einer gebraucht hat, oder? Und jetzt hat er 300stel Sekunde weniger gebraucht, das ist ein neuer Schweizer Rekord oder so, oder? Es geht alles um Zeit. Beim Paulus aber, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich bin nicht der Schnellste gewesen. Oder ich schaue jetzt, dass ich der Fleissigste bin. Oder dass ich am meisten Menschen bekehrt habe. Oder am meisten Gemeinden gegründet habe. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe das Feuer bewahrt. Und das ist unser Lauf, wo wir dran sind, und das ist das schöne Ziel. Ziel, als Sieger anzukommen, mit dem Vertrauen auf Jesus und der Erfahrung, es hat es gebracht, in allen Schwierigkeiten drin. Also er sieht sein Leben, und das ist ganz wichtig, das ist das erste Schiedli, er sieht sein Leben, nicht einfach so, ich werde dann einmal, wenn ich pensioniert bin, ein ganz dickes Album und dort die Fotos anschauen, wo ich überall gewesen bin, was ich für Event alles erlebt habe, so ein erlebnisgrosses Buch, sondern ich werde das Leben, wo der Auftrag, den mir Gott gestellt hat, wo ich immer auch suchen muss, oder? Er muss den Auftrag suchen. Und wir haben nicht unbedingt den gleichen Auftrag wie der Paulus. Und der Paulus hat bis jetzt, bis dann auf Jerusalem, den Auftrag gehabt, umeinander zu reisen, in alle Welt, wo er auch hat wollen, geleitet durch den Heiligen Geist, und die Gemeinde gründen. Und jetzt Gefängnis. Ja. Etwas ganz anderes. Er kann doch eigentlich den Auftrag gar nicht mehr erfüllen, oder? Wie kann denn ein Mensch, der ins Pflegeheim kommt, noch einen Auftrag erfüllen? Der kann einfach warten, bis es vorbei ist, oder? Aber auch der hat einen Auftrag. Und der Paulus hat einen Auftrag im Gefängnis. Gehen wir ein Stück weiter, oder? Also das Feuer jetzt, das Feuer vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird ganz interessant beschrieben. Jetzt Vers 22 und 23 sind die beiden Vers vor dran, was da heißt. Jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisungen gebunden. Also wörtlich heißt es gebunden im Geist. Und der Geist sagt eben, du, es kommt Gefängnis und Leiden auf dich zu. Und gewisse Propheten, die ihm das auch noch dann bestätigen, die sagen, gang nicht. Weißt du, das ist eine Warnung. Gang doch nicht dort an, das kann ja nicht Gottes Wille sein. Gefängnis und Leiden, das ist sicher nicht Gottes Wille, gang nicht. Und er weiss, das ist Vorbereitung und nicht Warnung. Gebunden im Geist. Und weißt du, interessant ist, wenn du die Bibel liest, dann, es heisst nachher, du wirst Fesseln überkommen. Also das Gefängnis wird mit dem Begriff Fesseln umschrieben. Und das ist das gleiche Wort, der gleiche Wortstamm, gefesselt im Geist. Der Heilige Geist ist beim Paulus ins Leben hineingekommen, wo er an Jesus geglaubt hat, und er kommt bei uns durch die Wiedergeburt in unser Leben hinein. Da entsteht eine Verbundenheit, eine Verbindung zum dreieinigen Gott. Der wohnt in uns hinein, der redet mit uns. Aus dem entsteht eine Verbindung. Verbindlichkeit. Ich will eigentlich auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Und aus dem heraus entsteht wie eine Gebundenheit. Ich will der Stimme vom Heiligen Geist folgen. Auch wenn es jetzt nicht genau meine Wunschentwicklung ist, da auf Jerusalem Gefangenschaft leidig, aber es ist klar, es gibt keine Alternative. Ich gehe den Weg. Gehen wir wieder zu dem Vers 24 zurück. Also, bei dem Schiedli, Auftrag, Lauf, Vollende, kommt ja noch ein Vorsatz. Es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Muss man das so verstehen, dass irgendwo der Paulus so ein lebensfremder Mensch war? Also gut, mein Körper ist sowieso nichts wert und meine Psyche, das muss ich auch nicht darauf achten. Das ist einfach so alles nichts. Es ist einfach wichtig, alles in die Waagschale von Evangelisation, den Auftrag erfüllen. Ich bin eigentlich eben niemand, oder? Ich habe keine eigenen Bedürfnisse, nichts, das muss man alles verleugnen, wenn man ein richtiger, leidenschaftlicher Christ ist. Wörtlich heisst es, das ist natürlich eine komplizierte Satzstellung da im Griechischen, da übersetzt, keines Wortes wert halte ich mein Leben für mich selbst. Ein Leben für sich selbst ist keines Wortes wert. Und wichtig ist der Begriff Wert. Also ich habe darum eine andere Stelle noch auf der Folie, wo es um ganz etwas anderes geht. Nein, so ganz anders, wie wir unser Leben dort bauen, auf welches Fundament, so ganz ein anderes Thema ist es nicht. Aber dort ist einfach wertvolle Steine, Edelsteine. Also das ist einfach, das ist wertvoll. Und der Paulus will sagen, wenn ich jetzt würde sagen, nein, hey, ich gehe nicht auf Jerusalem, ich will nicht ins Gefängnis, ich will leiden, ich will nicht leiden. Ich habe jetzt eigentlich genug. Ich habe jetzt genug Gemeinden aufgebaut, bin auch schon gesteinigt worden und ich habe schon so vieles erlebt, dass ich mag jetzt nicht mehr, ich bin schließlich von Tarsus her, ich gehe jetzt wieder dort heim. Vielleicht kenne ich noch ein paar Leute von früher, oder ich gehe jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt genug. Aber er sagt, so ein Leben hat gar keinen Wert. Eigentlich, wenn mein Leben nicht den Auftrag erfüllt, mag es zwar völlig ein schönes Leben sein und sich gut anfühlen, aber es ist nicht wertvoll. Er sagt nicht einfach, seine Bedürfnisse sind nichts. Aber ein Leben, das nur ausgerichtet ist auf die eigenen Bedürfnisse und keinen Auftrag erfüllt, ist nichts, ist völlig wertlos. Also, die Lebenshaltung jetzt, die geistliche Leidenschaft von Paulus wird beschrieben mit Leben als Auftrag gesehen, als Lauf gesehen und darin auch den Wert gesehen von seinem Leben. Also das wäre das erste Schiedli, das man drauflegen kann, jetzt das Leben als Auftrag sehen. Jetzt gehen wir zum anderen, zu dem, der abgelöscht ist. Der ausbrennt, ist der Demas. Sie verlieren an das Vergängliche. Er kommt nicht viel vor, aber er kommt vor jetzt als Mitarbeiter jetzt, von Paulus, an gewissen Ende der Brief. Er grüßt den Paulus, die Gemeinde, und erwähnt auch noch den Demas, lässt ihn auch noch grüßen. In 1. Timotheus 4, Vers 9 und 10 kommt er vor, ein bisschen ausführlicher als einer, der Asche geworden ist. Er schreibt dem Timotheus die Aufforderung, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Er hat wieder die Welt lieb gewonnen. Ja, die Welt ist ja eigentlich schön. Nur die Welt so ist auch noch ein bisschen wertig in dem Begriff drin, ist all das Vergängliche. Also er hat sich jetzt wieder der Demas all dem Vergänglichen zugewendet. Nein, eigentlich nicht nur. Liebgewonnen. Ich kenne vielleicht den Ausdruck, wenn Gott uns lieb hat. Die Liebe wird Agape genannt. Das ist eine Liebe, die sich hingibt zum Wohl des anderen. Eine hingebungsvolle Liebe. Und wir sollen Gott auch so mit Agape lieben, als hingebungsvolle Dienst bereite Liebe. Oh. Und das wird zur Welt jetzt gebraucht. Der Demas hat die Liebe zur Welt, eine hingebungsvolle, gibt sich einfach voll hin in das Vergängliche, in das Materielle. Welt heisst auch Zeitgeist, so wie die anderen leben, so will er auch leben. Was soll er denn eigentlich jetzt da beim Paulus noch ein bisschen ausharren? Vielleicht kommt er dann auch noch ins Gefängnis, wenn er dort zu nahe ist. Also, er lässt jetzt den Paulus im Stich. Abgelöscht. Asche. Und er ist nicht einfach so schnell ersetzbar. Der Paulus ist dann allein vor Gericht. Er wäre darauf angewiesen gewesen, auf den Demas. Und der Demas hätte das müssen wissen. Er hat dann einfach hocken lassen, auf sich geschaut. Das sind abgelöschte Menschen. Der Paulus muss sagen, hey, ich kann auf eine Unterstützung nicht verzichten. Auch wenn mir da Gott beisteht, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und er ordert den Timotheus an, oder? Aber der ist ja auch in einer Aufgabe, also entsteht dort wieder eine Lücke. Lücken entstehen in einer Kirche und können nicht einfach so ersetzt werden durch abgelöschte Menschen, die die Lehrwelt lieb gewonnen haben. Gehen wir jetzt also wieder zum Positiven. Es geht ja immer darum, der Paulus versus Demas, dass der Paulus uns motiviert. Geprägt vom Evangelium der Gnade ist der dritte Punkt. Also wieder zu dem Vers 24 aus Apostelgeschichte 20. Oder? Er hat den Auftrag, die gute Botschaft der Gnade weiterzusagen. Das Evangelium der Gnade. So einfach formuliert es. Nicht ganz kompliziert, einfach auf das Evangelium der Gnade, das ist sein Dienst. Aber natürlich kannst du auch, wenn du den Dienst hast, hätte beim Paulus auch passieren können, dass du verlierst. Ich muss jetzt anderen Menschen dienen. Ich muss jetzt da und dort hingehen. Aber das Evangelium der Gnade ist ihm so wichtig als seine eigene Mitte. Zuerst, und das hat er ja erlebt, sucht den Jesus, kommt Jesus zu ihm, dient Jesus ihm, macht Jesus sein Leben heil, schenkt Jesus ihm Frieden und Gnade und Liebe. Das ist zuerst. Und wenn du die Mitte vernachlässigst und denkst, ich muss vor allem den Auftrag, oder? Also in dem Auftrag ist eben auch, aus dieser Mitte zu leben. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und nicht dich zu bedienen zu lassen. Und das andere ist dann einfach Erfolg. Lebe aus der Mitte. Und dann ist natürlich aus der Mitte leben, das spüren wir noch schon, dass er das gemacht hat, ist dann Vers 18 und 19. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthaltes in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. In dieser ganzen Zeit habt ihr viele Predigten gehört. Und viele geistliche Prinzipien habe ich euch beigebracht. Nein. Ihr habt gesehen, wie ich gelebt habe. Hey, also das Evangelium der Gnade ist Wirklichkeit geworden. Ich denke nicht, also das würde ja der Gnade widersprechen, dass jetzt der Paulus sündlos war wie Jesus. Das kann kein Mensch. Aber das Evangelium der Gnade leben, gnädig sein mit sich selber, gnädig sein mit anderen, aus Vergebung und Versöhnung leben. Das können wir. Und so sagt er, Paulus war Lehrer, oder? Aber was zählt, ist, schaut, wie ich gelebt habe. Wie das Evangelium der Gnade mich prägt hat. Also das sind die beiden Scheitli, die Paulus uns so entgegenhebt. Das Leben bewerten als Auftrag, als Lauf, der unserem Leben Wert gibt und Leben aus der Mitte, aus der frohen Botschaft der Gnade. Der Paulus hört nicht ganz, aber sicher die zentrale Aufforderung ist, sei wachsam. Das ist auch mein Schlusspunkt jetzt. Sei, acht auf dich selber. Bist du Feuer oder Asche? Und hat es noch etwas gut? Und was machst du jetzt mit dieser Glut? Und was leihst auf dein Feuer, dass es weiter brennt? Vers 28 und folgende: Gebt Acht auf euch selbst. Und dann noch auf die Herde, oder? Also auf die Gemeinde. Sie sind ja schließlich Gemeindeleiter. Aber zuerst einmal, schau auf dich. Nicht auf den anderen, schau auf dich. Schau auf dich, weisst, es gibt ganz viel Frustration. Vielleicht hast du Taschen, bist du hast das Feuer verloren durch all die Ernüchterung. Du hast grosse Pläne geschmiedet, was, wie dich Gott alles braucht und was ist daraus geworden. Und du hast von grosser Erweckung geträumt und was ist geworden? Und was wird jetzt da aus dieser Gemeinde in Ephesus? Was kündet ihr an? Ihr werdet immer grösser werden und werdet neu bauen müssen. Und ihr könnt dann mal da das grosse Amphitheater dort in Ephesus, das werdet ihr dann fühlen, oder? Oh nein. Und der eigenen Reihe. Es werden Menschen auftreten, sagen wir denen mal Pastoren, oder? Sagen wir denen mal Pastoren, die treten auf, oder? Und die gründen ihren eigenen Fanclub. Weißt du, ich predige schon viel besser wie andere und so, oder? Ziehen die Jünger an sich. Sie leben und dienen eigentlich zu eigener Ehe, stellen sich ins Zentrum und nicht Jesus. Sie wollen ihre eigene Bedeutung haben und Ehre haben und Ansehen. Und das gibt Rivalität. Und in einer Gemeinde, wo da Rivalitäten sind zwischen den Mitarbeitern, Sonntagsschule, wo immer Jugendarbeit, man kann es alles aufzählen. Das ist einfach etwas Menschliches so. Ja, ist frustrierend. Ist doch frustrierend gewesen für den Paulus, als er den Demas verloren hat. Er hat nicht auf ihn geschaut, die Welt lieb gewonnen. Und dann kommen dann noch reissende Wölfe, oder? Kommen reissende Wölfe, statt das Fürsche geht, unheilvoll, zerstörend, verletzend. Was da alles passiert, da muss doch eigentlich das Feuer verlöschen. Hast du einen Frust mit deinen Glaubensgeschwistern? Von außen hast du Kämpfe und auch noch irgendwie so. Ja. Hab Acht auf dich selber. Wie es Feuer kann verlöschen, weil andere noch ein bisschen Wasser drüber gießen. Oder weil es stürmt und fast ausblasst. Aber im Paulus ist es nicht ausgegangen. Der konnte all das überleben. Durch das Scheitel, das er draufgelegt hat, immer wieder gesagt hat, ich habe einen super Auftrag. Ich habe einen Lauf. Und ich werde am Schluss, wenn ich den Glauben bewahre, als Sieger dastehen. Und hey, mein Auftrag ist, die Botschaft der Gnade weiterzugeben. Und darum wollen wir schliessen. mit dieser Botschaft von der Gnade. Eine Tabelle werdet ihr jetzt sehen, eingebeamt. Das ist einfach so, so habe ich probiert, für mich den Wert von der Gnade einfach, es ist mehr als ein Begriff. Und einfach die Gegenüberstellung. Was ist jetzt die Botschaft von der Gnade? Was ist sie im Gegensatz zu unserer gnadenlosen Gesellschaft? Unsere Gesellschaft vermisst oft Gnade.